Ich will heute ein bisschen über was reden. Ich will uns mit hineinnehmen in einen damals üblichen Brauch im Judentum. Und zwar, wenn ein junger Mann eine junge Frau gefunden hat, wo er sagte, die ist aber toll, und er wollte die heiraten, dann gab es da so ein paar Regeln und Vorschriften. Also zum einen haben das die Familien ein bisschen arrangiert, wie das damals üblich war. Und dann gab es die Zeit der Verlobung, da ist dann der junge Mann hingegangen und dann hat er dieser Frau, die er liebte und die er heiraten wollte, einen Becher überreicht. Und das war die offizielle Anfrage: Willst du mich heiraten? Und wenn die Frau den Becher genommen hat und getrunken hat, dann hat sie Ja gesagt. Und wenn sie nicht getrunken hat, dann hat sie abgelehnt. Also da war ganz viel Selbstbestimmtheit und wählen dürfen. Also jetzt nehmen wir an, die hat Ja gesagt, dann ist der Mann nach Hause gegangen zu dem elterlichen Hof und musste dort also mindestens 9 Monate warten. Man hat damals noch gewartet, um zu schauen, nicht, dass die Frau irgendwie von jemand anders schwanger ist. Mindestens musste er warten. Und was hat er an dem elterlichen Hof gemacht? Er hat einen Anbau angebaut und der war bestimmt für das jung verheiratete Ehepaar. Also es war für den jungen Sohn und für die zukünftige Ehefrau. Und der junge Mann, der musste so lange an diesem Anbau bauen, nicht bis er dachte, naja, komm, ich will heiraten. Wir wollen zusammen sein, so den Rest kriegen wir irgendwie nachher hin. Sondern er hat so lange daran gearbeitet, bis der Vater sagte, jetzt ist es gut genug für die Frau, die du nach Hause holst. Und so lange musste er sich mühen und bauen und das schön gestalten. Und jetzt würde ich uns gerne mit diesem Wissen 2 Bibelverse vorlesen, über die wir ein bisschen nachdenken wollen. Erster Mose 2, ab Vers 24. Also es geht irgendwie darum, Gott schuf Adam und Eva. Und endlich hat Adam ein Gegenüber. Und dann heißt es, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden ein Fleisch sein. Also darum, weil da ein Gegenüber ist, weil man da jemanden findet, der so ist wie ich, der zu mir gehört. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und an seiner Frau anhängen oder ankleben. Also da, genau, die ersten, also die romantischen Männer nehmen jetzt schon mal die Frauen in Arm, das sehe ich schon bei, und sie werden ankleben, da entsteht eine neue Verbindung. Wisst ihr, was ich wirklich witzig finde? Dass hier was ganz Spannendes passiert. Ein junger Mann wird Vater und Mutter verlassen, geht ein Bund mit einer Frau ein und zieht wieder zu Hause ein. Warum finde ich das so spannend? Ich finde es deshalb spannend, weil es hier um was Inneres geht. Also kennen wir das so? Also es gibt ja so manche Eltern, für die bist du immer das kleine Kind. Die behandeln dich auch immer so, egal wie alt du bist. Die kommen zu dir und meinen als erstes, dir Vorschriften machen zu dürfen. Kennen wir das? Manche kennen das. So, mach das mal so, habe ich dir schon, räum endlich mal deine Socken auf. Mama, das geht dich gar nichts an, ehrlich. Unsere Wohnung, unser Leben. Amen, den ersten freut schon. Und hier ist irgendwie was ganz Spannendes, weil Eltern haben so eine zentrale Rolle in unserem Leben. Eltern sind die Personen, die uns überhaupt auf die Welt gebracht haben, die uns hoffentlich und meistens, die sich gekümmert haben, die uns ernährt haben, die uns großgezogen haben, die wir achten und von deren Urteil und ihrer Zustimmung wir eigentlich auch leben. Eigentlich sehnen wir uns danach, dass Eltern uns in die Augen schauen und sagen, gut gemacht. Ich bin stolz auf dich. Du bist echt ein toller Mann. Du bist eine tolle junge Frau. Du wirst dein Leben meistern. Irgendwie ist da etwas, was für uns bedeutsam ist von dem, was Eltern tun. Und was für einen Einfluss haben Eltern? Schau, es gibt so viel, ob wir das wollen oder nicht, das nehmen wir irgendwie von zu Hause mit. Die Art und Weise, wie wir aufs Leben schauen, ob wir eher vorsichtig sind oder mutig, ob wir Ordnung halten oder nicht. Ob wir Neues wagen oder lieber bei Altvertrautem bleiben, da hat unser Elternhaus so einen Einfluss. Und wenn es nur der Einfluss ist, dass ich sage, so wie meine Eltern werde ich auf gar keinen Fall die alten Spießer. Und ich werde das völlige Gegenteil und am Ende oft auch ungenießbar. So, also es gibt so ein paar Sachen in meinem Leben, wo ich gerade auch dran bin und knappere. Mal gucken, wenn ich auf die Zeit gucke, will ich da nicht zu tief rein. Aber ein Phänomen ist, wenn Kinder aus Alkoholikerfamilien kommen, dann gibt es oft zwei Extreme. Entweder sie fallen in dasselbe oder sie werden so anti-Alkohol, dass du echt nicht gerne bei denen im Haus bist. Weil wenn du nur irgendwie mal erzählst, dass du mal angestoßen hast mit einem Glas Sekt, dann kriegst du einen riesen Vortrag, warum das alles schlimm ist und warum dein eines Glas irgendwann dich zu einem Alkoholiker und Schläger und Kindermisshandler macht und du denkst, ich habe ein Glas Sekt getrunken, weil wir gefeiert haben, das war alles. Das ist kein großes Ding, aber man lebt auf Reaktion zu den Eltern und nicht, man lebt von einem Nein, so will ich nicht sein. Und man hat noch nicht ein Ja gefunden, wie will ich denn leben? Also, hier ist, ich hoffe, ihr konntet ein bisschen nachvollziehen, was für einen Einfluss Eltern haben. Und weil sie so einen Einfluss haben, ist es wichtig, dass wir Vater und Mutter verlassen. Aber die Lösung ist nicht, bring irgendwie 50 Kilometer Luftlinie oder mehr zwischen euch. Es geht nicht um, ich brauche das, also vielleicht mal kurzfristig. Es geht nicht, ich brauche irgendwie Distanz, die ich zwischen uns bringen muss. Sondern es geht hauptsächlich darum, um das, was innerlich passiert. Weil was hier beschrieben wird, ist Folgendes. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen, sich innerlich unabhängig machen und danach, wo er unabhängig ist, zieht er in das Haus seines Vaters ein und lebt dort. Nicht, weil er die Distanz braucht, nicht, weil er mit dem nichts mehr zu tun haben will, nicht, weil es bedeutet, Eltern nicht mehr zu achten, sondern weil es bedeutet, darum zu kämpfen, dass jetzt, also eigentlich schon vorher, aber spätestens jetzt ein neues Leben da ist. Da ist eine neue Familie. Da ist eine Familie, für die ich Verantwortung trage. Und schau, im Judentum, das finde ich echt spannend, galten Frauen mit 12 und Männer mit 13 als volljährig. Und sie hatten alle Rechte in der Gemeinschaft, in der sie gelebt hatten. Das bedeutet doch nichts anderes. Oh Matti, wenn du, das löst sich alles, wenn du mir nochmal helfen kannst. Das bedeutet doch Folgendes, dass Eltern danach geguckt haben, dass die Kinder irgendwie mit 13 so weit fertig und selbstständig waren, dass sie... Danke. Okay, sieht nicht gut aus, aber funktioniert. Also, Eltern haben dafür gesorgt und hatten inneren Anspruch zu sagen, mit 13 will ich so weit sein, dass ich mein Kind loslassen kann. Das Kind muss irgendwie in der Lage sein, selber im Leben zurechtzukommen. Es muss fähig sein, sich mit Dingen auseinanderzusetzen, Dinge eigenständig zu entscheiden. Und was ich auch spannend finde in dem Zusammenhang und nachdenkenswert, ich finde interessant, dass es im Judentum eine ganz hohe Diskussionskultur gibt. Und wir, zumindest in Deutschland, wir haben eine ganz hohe Kultur von gehorche und mach, was ich sage. Und das Ding ist, dass es funktioniert so lange, solange derjenige, der die Befehle erteilt, da ist. Also, und wenn nicht, was dann? Dann ist irgendwie alles möglich. Während Diskussion uns irgendwie dazu ermutigt, nachzudenken, mitzudenken, Vor- und Nachteile abzuwägen, einen Standpunkt zu finden, aufzustehen und dafür einzustehen. Für Gehorsam brauche ich keine Meinung. Zu tun, was jemand von mir fordert, kann ich einfach tun. Und es kann mir sonst wo vorbeigehen. Aber nachzudenken, herausgefordert zu werden, das eigene zu finden, beinhaltet irgendwie mein ganzes Sein. Zwingt mich zu sagen, was will ich denn wirklich? Und wenn ich das gefunden habe, dafür einzustehen, und deshalb ist es, glaube ich, hier für einen Mann so wichtig, Vater und Mutter zu verlassen, nicht wegzuziehen, aber zu wissen, ich habe jetzt ein neues Leben mit einer Frau und diese Beziehung, die wir haben, die ist so viel wichtiger und bedeutsamer als die Beziehung zu meinen Eltern. Selbst wenn, also, wenn es nicht gut lief, ist es ja nicht schwer. Aber es gibt ja auch so richtig tolle Eltern-Kind-Beziehungen. Aber selbst da zu sagen, hier ist was Neues. Jungs sind ja stinkefaul. Also die meisten. So. Also zumindest die, die ich so kenne. Ich kenne einige hier. Also ich glaube in einem gewissen Sinne, also damit meine ich nicht, dass wir nichts tun, aber es gibt so ein paar Sachen, wenn die Mami da ist, oh, ist doch nett. Weißt du, die schreibt mir zwar alles vor, das geht mir auf die Ketten, aber dafür deckt sie mir den Frühstückstisch ein. Der Deal ist okay. Sachen vorschreiben gegen Frühstück machen, der Deal ist okay. Und bei manchem ist es nicht mehr okay. Und ich glaube, es gibt Dinge, da sind wir herausgefordert zu sagen, warte mal, es tut mir leid, Mama, ich mag dich, ich liebe dich, aber hier ist mein Leben. Und du darfst gerne was sagen, aber ich hätte gerne, dass du mich fragst. Weil es hat sich was geändert. Früher waren die Eltern über uns und wir waren die kleinen Kinder. Und es geht nicht darum, dass sich Eltern auf unsere Ebene begeben und auch werden wie kleine Kinder. Aber es geht darum, dass wir aufstehen innerlich und erwachsen sind und sagen, ich bin nicht mehr dein kleines Kind. Ich bin gegenüber. Das wird spannend, das bringt auch manche Spannung zwischen uns, weil sie auf einmal nicht mehr sagen können, mach das. Und auch nicht mehr sagen können, wie wir unser Leben gestalten sollen. Hier geht es, glaube ich, zutiefst darum, dass wir innerlich frei sind und uns diese Freiheit auch nehmen. Und die spannende Frage, und das steckt oft irgendwie auch dahinter, ist dieses, aber ich brauche jemand und ich wünsche mir jemand, der für mich ist. Ich brauche jemand, der mich anfeuert. Ich brauche jemand, der auf mich stolz ist. Ich brauche jemanden, der mich für das, was ich tue, in einem gewissen Sinne auch anhimmelt. Also ich als Mann, ich brauche das. Also ja, ich habe so meine Macho-Sprüche und so. Aber so ganz tief innen drin gibt es da was, wo ich sage, Svenja, also wenn du auf mich stolz bist, ist alles okay. Wenn ich das lange nicht fühle, geht es mir nicht ganz so gut. Und irgendwie, manchmal wünschen wir uns das von unserem Partner, wir wünschen uns das manchmal von unseren Eltern. Und ich finde ein Statement, das will ich uns gerne lesen, von König David. Ihm ging es ganz schlecht. Er ist wieder bedrängt, er ist gefallen, er hat in seinem Leben viel falsch gemacht, da ist Ehebruch, da ist jemand um die Ecke bringen lassen, eigentlich seinen besten Freund noch, weil er das verheimlichen wollte. Und da lief so ganz viel falsch und ganz viele wenden sich gegen ihn. Und dann heißt es im Psalm 27, ab Vers 9, verbirg dein Angesicht nicht vor mir und weise deinen Knecht nicht ab im Zorn. Meine Hilfe bist du geworden, verwirf mich nicht und verlass mich nicht. Du Gott meines Heils. Heils ist ja so irgendwie so ein ganz altes Wort. Also um was es geht ist, Heil ist ganz sein. es erlöst sein, es ohne Wunden zu sein, es ohne Verletzung zu sein. Heil beinhaltet Wiederherstellung, ein Herausreißen aus schwierigen Situationen und schwierigen Dingen, die in mir sind, und hineinführen in ein Angekommensein, in einen Frieden, in eine innere Stärke. Und dann kommt dieser Satz: Wenn auch mein Vater und meine Mutter mich verlassen, so nimmt doch der Herr mich auf. Und die Svenja hatte das vorhin angedeutet. Es gibt so Situationen, die gehen uns so nahe und da geht es uns irgendwie so innerlich, so schlecht und so schwierig. Und irgendwie rufen wir, dass uns jemand da rausholt. Und wir erwarten das manchmal von Leuten, die das gar nicht schaffen. Also ich bin jetzt bald 16 Jahre verheiratet und es tut mir wirklich leid. Manchmal erwarte ich von der Svenja, dass sie mich glücklich macht. Und in der Tiefe kann sie das gar nicht. Da gibt es ein Gefühl, was ich habe von, ich will verstanden sein. Aber ganz ehrlich, so lang kann mir kein Mensch zuhören. Keiner kann die Nuancen, die ich manchmal empfinde, da ist was in mir. Das kriegt ein anderer gar nicht hin. Und wenn alle mich verlassen, wie heißt es? Wenn auch mein Vater und meine Mutter mich verlassen, so nimmt doch der Herr mich auf. Unsere Hilfe ist, glaube ich, nicht bei Menschen, sondern sie ist außerhalb. Und ich glaube, wenn wir einen Anker bei Gott setzen, dann befähigt uns das auch, frei zu werden. Auch in Bezug auf Vater und Mutter. Und bitte, ich hoffe, ihr hört mich richtig. Mir geht es hier nicht um Beziehung abbrechen. Mir geht es nicht um Schwierigkeiten heraufbeschwören. Mir geht es nicht darum zu sagen, was die sagen, ist völlig egal. Aber innerlich frei zu sein und zu sagen, ihr seid meine Eltern, ich liebe euch dafür und ich habe euch viel zu verdanken. Aber jetzt ist dieses Leben mein Leben. Und ich achte darauf, dass es mein Leben bleibt und in meiner Kontrolle bleibt. Und zwar nicht, weil ich keine Hilfe brauche, aber weil ich entscheiden muss, woher ich Hilfe hole. Und die ist zuerst bei Gott. Und sie ist auch bei meinen Eltern und sie ist auch bei guten Freunden. Aber am Ende muss ich eine Entscheidung treffen, wo ich sage, zu der kann ich stehen und so will ich mein Leben leben. Ich glaube, um diese innere Haltung geht es im Kern. Und das Letzte, Johannes 14, ab Vers 2. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Also Jesus ist mit seinen Jüngern zusammen, das ist das letzte Abendmahl, und er spricht nochmal über die Dinge, die wirklich wichtig sind und was er ihnen nochmal mitteilen möchte. Und jetzt benutzt er Hochzeitssprache. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch nicht gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Und später kommen die Jünger nochmal und sprechen davon, wann er denn wiederkommt. Und dann sagt Jesus, wann er wiederkommt, weiß er nicht. Das weiß der Vater allein. Ich will uns kurz in den Gedanken mit reinnehmen. Jesus benutzt ein Bild, das damals üblich war, dass ein Mann sich mit jemand verlobt, mit einer Frau. Und dann geht der Mann in das Haus seines Vaters und er baut so lang an der Wohnung, bis der Vater sagt, jetzt ist es gut genug für die Braut, die du nach Hause holen willst. Und Jesus nutzt dieses Bild in Bezug auf dich und auf mich, dass er sich mit uns verloben möchte, dass er eine Beziehung mit uns möchte, dass Gemeinde, also die Leute, die irgendwie an den Glauben, seine Braut ist. Also Jesus hält irgendwie jedem diesen Kelch hin und sagt, willst du mit mir? Und wir dürfen irgendwie Ja und Nein sagen. Und wenn wir Ja sagen, dann ist er hingegangen und bereitet jetzt eine Wohnung bei seinem Vater, damit wir dort sind, wo er ist. Damit wir, also ich freue mich darauf, weil ich eine kleine Vorstellung davon habt, dass es beim Papa von Jesus richtig cool ist. Also wenn der Jung schon so gut ist, dann wird es irgendwo herhaben. Weil dort ist Freiheit, da ist Freude, da ist Kraft, da ist Wiederherstellung. Da wird es keine Tränen mehr geben. Da werden wir verstanden sein. Da werden die Dinge, die wir nicht wollen, die werden von uns abfallen und wir werden die Dinge überwinden. Und Jesus baut mir gerade eine Wohnung. Und er ist deshalb noch nicht wieder da, weil der Vater sagt, Jesus, bau ja ordentlich. Bau ja ordentlich. Du hast dir den Markus ausgesucht. Und über den wach ich. Mir ist es wichtig, dass du dein Bestes gibst. Ich sag dir, wann du wiederkommen kannst. Und jetzt baust du an der Wohnung für den Markus, für die Petra, für den Manuel. Und ich will, dass das exzellent wird. Weil das sind, also das ist deine Frau und meine Schwiegerkinder. Und ich will, dass sie das Beste empfangen, was wir zu bieten haben. Also ich spüre da was von der Wertschätzung des Himmels. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mich macht der Gedanke glücklich, also wirklich glücklich, dass Jesus sein Bestes geben muss, weil sein Vater sagt, der Markus, der kommt nicht in eine Bruchbude. Das wird exklusiv. Ich würde gerne 3 Einladungen aussprechen wollen. Das allererste, vielen Dank Lydia, es gibt heute lecker Gulasch. Und wir sind eingeladen, da draußen gibt es einen Korb für Unkosten, wir haben guten Kaffee da, kann man auch was reintun. Genau, also wir können zusammen Mittag essen. Sehr gut. Das Zweite, schau, in der Tiefe kann ich in der Kürze der Zeit gar nicht alles beschreiben. Aber wenn du innerlich merkst, dieses Thema Vater und Mutter verlassen, und da geht es mir nicht um Distanz, sondern um eine innere Freiheit. Das ist ja das Kernanliegen. Innerlich frei zu sein und für sich selber zu entscheiden und irgendwie aufhören, andere aus falscher Rücksicht über mein Leben entscheiden zu lassen. Das kann auch mein Chef sein. Das kann auch mein Ehepartner sein. Das können sogar meine Kinder sein, die über mich entscheiden, wenn ich das erlaube. Das kann sogar jemand aus meinem Freundeskreis sein, weil ich davon abhängig bin, dass er mich cool findet. Am Ende geht es immer um dieses Prinzip. Wer sagt mir, dass er stolz auf mich ist? Und wer sagt mir, dass er daran glaubt, dass das, was ich tue, gut ist? Wer sagt mir das? Und einem werde ich dieses Recht geben. Meinen Kindern, meinem Partner, meinen Eltern, meinem Kollegen, dem coolsten in der Klasse. Und wenn du sagst, wow, ich würde da wirklich gerne frei werden, darf ich dich einladen? Ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, dass Gott anfängt, mich mehr und mehr frei zu machen. Und ich will dich einladen, auf ein Experiment Gott eine Chance zu geben. Und es werden Leute da sein, die gerne mit dir beten wollen. Dann komm doch einfach nach vorne. Und wir werden noch ein bisschen Musik spielen und essen. Und das dritte, vielleicht hast du nicht viel verstanden, aber diesen einen Punkt, wow, Gott liebt mich. Und Gott hält echt unheimlich viel von mir. Ich vielleicht bisher nicht viel von ihm. Vielleicht habe ich bisher ein Verständnis von, keine Ahnung. Ich glaube, so wie ich bin, kann ich Gott nicht unter die Augen treten. Ich will dir eine gute Nachricht sagen. Jesus hat alles getan und er ist wirklich bereit, hart dafür zu arbeiten und dir eine Wohnung vorzubereiten, dass du im Himmel versöhnt mit ihm leben kannst, weil er dich wirklich mag und weil er alles getan hat und alles ausgeräumt hat, was uns trennen kann. Wenn du sagst, ich weiß nicht, was das in der Tiefe bedeutet, aber es bedeutet, ich habe irgendwie Sehnsucht auf ein Wagnis, Gott zu sagen, ich würde es gerne mit dir versuchen. Wenn du das sagen würdest, dass du sagst, das würde ich gerne ausprobieren, bist du so mutig und hebst deine Hand, dann würde ich gerne nochmal für dich beten wollen. Vielleicht schließen wir einmal die Augen und dann bete ich, wenn das jemand möchte, und dann bete ich sowieso für gutes Essen und schönen Sonntag. Also wenn du sagst, das bin ich und das hätte ich gerne, wärst du so mutig, vor Gott zu sagen, ich will es versuchen mit dir. Ich will diesen Kelch nehmen, ich will dich kennenlernen, ich will Ja sagen zu einer Beziehung. Also bis 5 zähle ich. Ich will es nicht ewig lang machen, so, das ist ja auch peinlich. 2, 3, 4. Okay, vielen Dank. Danke, Jesus, dass du da bist. Und danke, dass bei dir Leben die Fülle ist. Und danke, dass du siehst, dass unser Leben kostbar ist. Und danke, dass du uns zutraust, dass wir das Leben selber führen. Und dass wir von Freunden und Eltern lernen, aber dass wir entscheiden. Und dass wir innerlich frei sind von falschen Erwartungen, die uns zu Enttäuschungen führen. Und dass wir frei sind von Dingen, die man so tun müsste oder die scheinbar erwartet werden. Jesus, wir wollen lernen, unser Leben zu führen mit dem, was uns wichtig wird. Und wir wollen aufhören, uns bestimmen zu lassen. Und danke, dass wir dazu nicht weit weg müssen, dass wir nicht Freundschaften abbrechen müssen, dass wir nicht Distanz zwischen uns und irgendjemand bringen müssen, sondern dass wir innerlich frei werden. Und danke für deine Hilfe dabei. Amen.